Hallo, hier bei Streamgestöber am Wochenende. Mein Name ist Jenny Ecke und mir gegenüber schaut gerade der Max Wiesler auf sein Handy. Max, wo ist deine Aufmerksamkeit hier für diesen lebenswichtigen Check zu der neuen DC-Serie Lanterns? Hallo Max.
Hallo.
Was geht? Fragezeichen.
Was geht? In der Serie geht viel und fliegt wenig.
Lanterns streamt seit dem 17. August in Deutschland bei HBO Max. Es gibt insgesamt 8 Folgen, aber die werden wöchentlich veröffentlicht, wenn
Ganz
ich mich
genau.
nicht irre.
Wie eine richtige Prestige-HBO-Drama-Serie. Wöchentlich kommt eine Folge.
Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt oder falls ihr noch nicht unseren neuen Podcast gehört habt, unsere Folge zum Niedergang des Superhelden-Genres, dann sei euch kurz der Kontext gegeben. Max, was ist Lanterns?
Lanterns ist eine Serie aus dem DCU, das DC Universe von Peter Safran und James Gunn.
A.K.A. Peter Gunn, unser Shipping-Name.
Seth Gunn oder Gunfriend nenne ich sie auch gerne. genau, und das ist quasi die erste eigene Serie jetzt aus diesem DCU, weil vorher Peacemaker ist so ein Wackelkandidat. Das war ja, die zweite Staffel war Teil dieses DCU, wie so ein Soft-Reboot, wo dann ein bisschen halt gesagt hat, ach, erinnert ihr euch nicht? In der ersten Staffel war alles ganz anders. Das war schon längst Teil dieses Universums. Aber wir haben natürlich jetzt Lanterns. Und natürlich ist das auch ein langer, steiniger Weg für Fans dieser Comic-Figuren der Green Lanterns Corps, eine Realserie von Green Lantern zu bekommen. Erstmals wurde die nämlich schon 2019 angekündigt. Wir warten 7 Jahre auf diese Serie. Damals wurde sie beschrieben als größte DC-Serie aller Zeiten, sollte produziert werden von Greg Berlanti, der auch hinter vielen Arrowverse-Serien steht. Und die wurde auch bestellt, die Serie. Seth Graham Smith sollte der Showrunner sein. Es sollte sich um die Green Lanterns Guy Gardner und Alan Scott drehen. Und es gab sogar schon eine Besetzung mit Finn Wittrock, kennen wir alle aus American Horror Story, und Jeremy Irvine. Die sollten die beiden Hauptrollen spielen. Drehbücher wurden komplett geschrieben und ein Drehstart sollte im Frühjahr 2022 erfolgen. Dann aber geschah der Merger von Warner Brothers und Discovery. Und im Oktober 2022 wurde dann bekannt, dass das komplette Projekt nochmal überarbeitet werden soll. Alles in die Tonne, alles neu. Und kurz darauf wurde dann auch schon der Neustart des DC Universe bekannt gegeben. Und das jahrelang entwickelte Green Lanterns Projekt wurde komplett verworfen. Und jetzt haben wir dieses Lanterns ohne Green, aber es gibt Green in der Serie auf jeden Fall.
Heißt diese Serie, und ich möchte gerne deine These hören, vielleicht ist es auch einfach nur ja, heißt diese Serie Lanterns, damit die Leute als erste Assoziation damit nicht Ryan Reynolds' Green Lanterns Mega-Flop-Film hatten?
Könnte sein, dass wenn jemand nicht Green Lantern kennt und als erstes denkt, das ist doch schon wieder das mit Ryan Reynolds.
Die Geschichte der nicht gedrehten Serie und die Erwähnung von Ryan Reynolds Kinoflop geben ja vielleicht schon einen Hinweis, dass Lanterns nie oder die Green Lantern-Geschichten nie, sage ich mal, die verlässlichsten Vorlagen waren für Adaptionen im Film- und Serienbereich.
Ja, vor allem die, so eine große, epische, kosmische Geschichte. Und da haben sie sich gedacht, wir nehmen einfach mal das ganze Kosmische raus.
Genau, ich wollte schon fragen, wie gehen Sie jetzt diese Serie an und vielleicht zuallererst, wer geht sie an? Wer ist denn dafür jetzt verantwortlich? Hat James Gunn alle Drehbücher geschrieben? Oh,
es ist die erste DC-Universe-Serie, die nicht von James Gunn geschrieben wird. Und es soll schon was heißen, dass es dann auch die beste ist. Insgesamt wurden 3 Serienschöpfer dafür engagiert. Da haben wir zum einen Chris Mundy, das war der Showrunner von Ozark, der Netflix-Serie. Der ist vielleicht ein bisschen für den verwaschenen Look zuständig.
Verwaschen ist noch sehr freundlich gesagt bei Ozark.
Vor allem ist er verantwortlich für Laura Linneys Beteiligung an der Serie. Und dann haben wir Tom King, ein sehr bekannter Comic-Autor, der vor allem halt auch für DC schreibt und geschrieben hat und sich natürlich dadurch auch bestens in dieser ganzen Lore auskennt. Und dann haben wir, wo ich mich als Serienfan natürlich besonders drauf freue, Damon Lindelof als dritten Co-Schöpfer, der Serien wie The Leftovers oder Mrs. Davis oder auch Watchmen gemacht hat, die ja alle auch große Science-Fiction-Ideen nehmen, die aber auf sehr reduzierte und eine sehr geerdete Art dann erzählen. Und das findet sich auf jeden Fall in Lanterns wieder. Vielleicht sage ich noch ein bisschen was kurz zur Besetzung, bevor ich dann sage, worum es geht. Wir haben die Hauptrollen sind Kyle Chandler, Wer erinnert sich nicht an Friday Night Lights? Hat er irgendwas seitdem gemacht? Ich glaube nicht.
Er hat Kyle Chandler-Rollen gespielt, würde ich sagen.
Und jetzt spielt er seine beste Kyle Chandler-Rolle, die er je gespielt hat, wieder auf einem Baseballfeld. Nicht Baseball, Football.
Football.
Football gibt's wieder. Und dann haben wir Aaron Pierre als zweiten Hauptdarsteller. Der hatte in dem Netflix-Film Rebel Ridge eine sehr coole Rolle. Und hier spielt er im Prinzip Reacher, nur als DC-Held. dazu gleich mehr. Wir haben noch Kelly MacDonald, auch eine sehr, sehr tolle Rolle in der Serie. Die spielt eine Detective in einer Kleinstadt namens Carrie heißt sie. Dann spielt mit Garrett Dillahunt. Ich als Walking Dead-Fan freue mich und du dich als
Deadwood-Fan.
Genau. Der spielt William Mason. Das ist quasi der John Dutton dieser Serie.
Das war eine Yellowstone-Referenz, sollte man, glaube ich, noch
es
sagen.
Es kommen noch ein paar Yellowstone-Referenzen. Dann spielt noch mit Purna Jaganathan. Die spielt auch eine wichtige Rolle in dieser Serie und man kennt sie unter anderem aus der Netflix-Serie Never Have I Ever, noch nie in meinem Leben. Da hat sie die Mutter gespielt und ich habe mich sehr gefreut über ihre Rolle hier. Und es spielt mit, da kann Jenny sich drüber freuen, Ulrich Thomsen, ist es ein dänischer Schauspieler?
Er ist ein dänischer Schauspieler und den kennt man vor allem natürlich durch den Kinoklassiker Das Fest von Thomas Winterberg. Aber ich liebe ihn, weil er in der Cinemax-Serie Banshee, wo auch der Homelander himself die Hauptrolle gespielt hat, den Bösewicht gespielt hat. Und da ist das super.
Und hier spielt er Sinestro, den Green Lantern mit der roten Haut, den wir auch aus dem Ryan Reynolds-Film noch kennen.
Mark Strong war das da? Kann das sein?
Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht mehr an diesen Film erinnern. Ich weiß nur, er hatte ein CG-Kostüm an. Und es spielt noch mit natürlich Nathan Fillion. Der hatte natürlich auch die Rolle des Green Lantern Guy Gardner schon inne in dem Superman-Film von James Gunn. Und der spielt natürlich hier auch vielleicht ein bisschen mit. So, aber worum geht es denn überhaupt? Also grob, diese Serie teilt sich in zwei Zeitebenen. Einmal spielt sie 2016 und 2026, so für eine zeitliche Einordnung, also einmal lange vor den Ereignissen aus Superman und einmal nach den Ereignissen aus Superman, der spielt glaube ich 2025. Und die Serie behandelt zwei Mordfälle in der Kleinstadt Rushville in Nebraska, die vielleicht miteinander verbunden sind.
Und heißen alle Kleinstädte im DCU entweder Rushville oder Smallville oder ein anderes Will?
Ja, oder irgendwas mit City. Es gibt Coast City, es gibt Star City.
Ja, aber das sind ja Großstädte dann.
Genau, und Wills sind Wills, ne? Sei froh, dass es nicht Rustville heißt. Das wäre noch mehr on the nose gewesen.
Das wäre, wenn Taylor Sheridan das gemacht hätte.
Es ist die DC-Serie, die Taylor Sheridan gemacht hätte, vielleicht. Also die Ermittler hier sind aber natürlich keine gewöhnlichen Detectives, sondern Hal Jordan und John Stewart. Hal Jordan ist der Superheld Green Lantern, ein Mitglied der Green Lantern Corps. Und im Auftrag der kosmischen Guardians of the Universe für den Sektor 2814 zuständig, wo auch sich die Erde befindet. Und Green Lantern verfügen ja natürlich über jeweils einen Machtring, mit dem sie per Gedankenkraft und Willensstärke allerlei erdenkliche Konstrukte erschaffen können. Von Schutzschilden bis hin zu Flaschenöffnern oder Falschgeld ist alles vertreten. Und im Jahr 2016 macht Hal Jordan den Job dann bereits seit 3 Jahrzehnten. Also wir springen, so wie bei Superman, steigen wir halt ein und es gab schon längst eine Origin-Story. Er macht den Job seit 30 Jahren und trainiert nur den ambitionierten Ex-Marine John Stewart, der vielleicht sein Nachfolger sein könnte. Und eine mysteriöse, ominöse Botschaft bringt diese beiden Space Cops dann nach Rushville in Nebraska, wo eine Massenschießerei auf einem Footballfeld, da ist es wieder, womöglich in Verbindung mit einer außerirdischen Bedrohung steht. Und mehr spoilere ich nicht, deswegen sage ich auch nichts mehr zur Handlung an dieser Stelle.
Ist Lanterns ein Space Procedural? Haben wir NCIS Lantern Edition vor uns?
Nee, das ist es nicht. Es ist tatsächlich mehr, also die größte Inspiration ist auf jeden Fall True Detective. Du hast diese zwei sehr konträren Charaktere, die sich aneinander reiben. Du hast mehrere Zeitebenen, du hast dieses Setting, dieses Rural America, zwei Dudes, die in ihrem Auto durch die Wüste fahren. Also da ist schon sehr, also es ist schon sehr HBO-Crime-Drama in dieser Serie. Und die nimmt das auch wirklich ernst. Also die will auch wirklich so ein Crime-Drama sein und zieht das auch durch mit diesem geerdeten Ton. Und du hast natürlich auch auf der anderen Seite diese gewaltige Lore von Green Lanterns und Green Lantern Corps. Und ich finde, das funktioniert überraschend gut für Neulinge und Fans, weil du musst keine wirklichen Hausaufgaben machen. Es gibt so Stück für Stück wirst du an diese Lore und dieses Universum, was alles, also im Prinzip alles, was außerhalb von Rushville passiert, wirst du langsam herangeführt. Aber man sieht es nicht. Das kann vielleicht ein bisschen frustrierend sein für Fans, aber es ist trotzdem, diese ganze Mythologie existiert und wird referenziert und die erzählen immer, ach, damals meine ganzen Kollegen im All auf dem Planeten Oa. Also es existiert und die Lore wird immer weiter ausgebaut, aber sie hat auch auf den Plot sehr starke Einflüsse. Also die Story ist sehr stark von diesen außerirdischen Konflikten auch definiert, aber trotzdem bleibt sie immer geerdet. Das kann natürlich manch einer frustrierend finden, dass du sagst, wir haben Green Lantern. Warum sind wir immer nur in dieser Kleinstadt in Nebraska? Ich finde, das funktioniert aber erstaunlich gut. Es gibt auch ein wenig Sci-Fi-Action ab und zu natürlich oder diese Einsätze des Machtringes. Es wird geflogen, aber das Ganze natürlich immer sehr reduziert. Und es wirkt manchmal schon sehr, wir müssen Budget sparen. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Action erwartet, aber es ist zu dem Ton finde ich das schon sehr cool, dass es funktioniert. Aber die große Stärke der Serie sind natürlich die Charakterdynamiken und die beiden Hauptfiguren. Und das funktioniert für mich fantastisch. Hal und John, er ist so das richtige Arschloch, so der zynische Detective, der den Job seit 30 Jahren macht und zu viel gesehen hat, zu viel geopfert hat für diesen Job, um seinen Job einfach abzugeben an jemanden, der ihn ersetzen soll.
Kyle Chandler ist ein Arschloch?
Aber das charmanteste Arschloch. Mm. Also er eckt überall an, ist immer mit dem Kopf durch die Wand, aber du verstehst halt auch, warum er das macht. Er macht den Job halt so lange, er weiß nur, er kann nur auf sein eigenes Bauchgefühl hören. Aber es ist natürlich schön, wie die Umwelt dann um ihn herum mit ihm dann interagiert und darauf reagiert. Und Jon Stewart ist mehr so militärisch präzise und sehr stoisch am Anfang der Serie. Der wird seit seiner Kindheit darauf vorbereitet, eines Tages Green Lantern zu sein. Und nimmt das natürlich alles sehr ernst und er bricht dann so langsam oder verzweifelt halt langsam an diesem arschigen Typ. Das heißt ja immer so, never meet your heroes, das trifft da auf jeden Fall drauf zu, der so keinen Bock hat, ihn so wirklich zu trainieren. Der springt auch gerne mal einfach während der Fahrt aus dem Auto und sagt, hier, John, sieh zu, wie du überlebst. Und ich finde, dass diese Reibung dieser Charaktere einander funktionieren sehr, sehr gut, auch weil es so eine sehr überraschende Entwicklung nimmt, dieser Konflikt, weil es kann nur einen Green Lantern geben. Und da ist natürlich, es hat mich schon ein bisschen an House of the Dragon erinnert. So, der eine, dem quasi seit der Geburt versprochen wird, das Thronrecht, diesen Ring irgendwann zu tragen. Und dann gibt es natürlich diesen anderen, der den Ring hat und den nicht wieder hergeben will. Und da gibt es auch überraschende Reibung dadurch.
Das heißt, die haben ganz normale zivile Identitäten, die beiden. Führen die dann auch ein ziviles Beziehungsleben? Weiß die Umgebung, dass sie in Wirklichkeit Machtringe, nicht zu wechseln mit Ring der Macht, tragen? Oder wie funktioniert das? Weil ich muss sagen, ich hab nie die Lantern-Comics gelesen. Ich bin immer bei Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter geblieben.
Ja, ja, also Hal Jordan, sag ich schon, das sind beide zusammen. Nennen wir ihn einfach Hal. Der ist quasi Green Lantern. Ist auch bekannt, dass er Green Lantern ist, aber er läuft halt auch nur in Zivil rum, weil vor 30 Jahren war er jung, da konnte er Superheldenkostüme tragen.
Aber wenn du sagst, ist bekannt, dass er Green Lantern ist, heißt das also die örtliche Polizei weiß, dass da eine Space-Polizei ist?
Guter Punkt, Jenny, weil die örtliche Polizei ist ja die von Kelly MacDonald, die Figur, die ist natürlich erstmal angefressen. Da kommen jetzt diese beiden Space Cops und sagen, hey, das ist meine Jurisdiction hier, warum wollt ihr hier? Das sind, wie bei Spider-Man Brand New Day, würde man sagen, kleine Kartoffeln, das hier passiert. Und Hal Jordan, warum sage ich immer Hal Jordan?
Weil der Hal Jordan heißt.
Heißt er echt? Oh Gott.
Ja, der heißt Hal Jordan.
John Stewart und Hal Jordan.
Nicht,
ja.
Der eine moderiert nicht die Daily Show, muss man auch dazu sagen.
Genau, weil er natürlich auf sein Bauchgefühl hört und glaubt, da ist irgendwas Kosmischeres, irgendwas Größeres am Werk und natürlich dann direkt mit der Local-Polizei aneckt und überall mit dem Kopf durch die Wand natürlich sagt, hey, ich will jetzt hier Leichen obduzieren und will das und die sagen, hey, nein.
Abgesehen von dem Look, der in deiner Beschreibung jetzt gar nicht so überzeugend war, aber vielleicht kannst du ihn noch verteidigen, gab es was an der Serie, wo du dir vielleicht einen anderen Weg gewünscht hättest oder dass sie in eine andere Richtung gegangen wäre? Irgendeine Art von, das verhindert, dass sie wirklich Greatness erreicht?
Vielleicht klang es bisher auch einfach nicht so, aber sie ist wirklich sehr, sehr geil, die Serie, muss ich sagen. Ich habe 7 von 8 Folgen gesehen. sie ist einfach sehr mutig in der Erzählung, was sie macht. Ich finde es sehr, sehr spannend, was sie, sie hat sehr viele spannende Ansätze, was natürlich wahrscheinlich von Damon Lindelof auch kommt. Das Thema der Furchtlosigkeit wird da sehr, sehr cool behandelt, weil bei Green Lanterns ist es so, es gibt diesen einen Ring und wenn ein Green Lantern stirbt, dann sucht der Ring den nächsten, der dafür in Frage kommt. Und dieser Rekrutierungsprozess besteht im Prinzip aus einer Frage, hast du Angst? Und wenn jemand sagt, nein, dann kommt er in Frage als Green Lantern. Und die Serie stellt schon diese Frage oder beleuchtet, was diese beiden Figuren aufopfern mussten, um furchtlos werden zu können. Und dadurch halt etwas weiter gedacht, ist es überhaupt wert, Superheld zu sein, wenn man so viel opfern muss? Und da gibt es auch eine Folge, wo dann plötzlich die ganze Vorgeschichte von Jon Stewart erzählt wird, wie er als Kind quasi dazu gedrillt wird mit sehr fragwürdigen Erziehungsmethoden, um furchtlos zu werden. So Wilhelm Tell, der Vater stellt den Sohn jeden Tag irgendwie an die Wand mit einem Apfel auf den Kopf und fragt, hast du Angst? Und schießt ihm dann den Apfel auf den Kopf. Und das sind sehr, sehr spannende Sachen, die da aufgemacht werden. Auch natürlich Jon Stewart als schwarzer Mann. Was bedeutet das, dass er ein Superheld sein will? Du hast diese Guardians of the Galaxy, nicht of the Universe, darf man nicht verwechseln, die ja eigentlich das ganze Universum repräsentieren. Warum gibt es keine schwarzen Mitglieder bei denen? Vielleicht wissen die gar nicht dieses Konzept, dass es auf der Erde Menschengruppen gibt, die benachteiligt sind. Das ist ja auch etwas, was bei der Watchmen-Serie von Damon Lindelof aufgemacht wurde als Thema.
Das wäre nämlich meine nächste Frage, weil du Damon Lindelof erwähnt hast. Das ist auch der Name, den ich sofort zuordnen konnte. Der ist jetzt aber nur eigentlich der dritte von drei Dudes, die da diese Serie aus der Taufe gehoben haben. Wie viel Damon Lindelof steckt denn für dich da drin? Insbesondere finde ich für mich relevant auch, also Relevanz übertrieben, aber interessant auch, wie viele Gegenwartsbezüge es in der Serie gibt, weil Watchmen hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass das auch in so einer eigentlich fast schon realen Geschichte auch Amerikas verankert wurde. Demgegenüber bei Superman von James Gunn war es ja auch so, ist ja auch ein Film, der mit unserer Gegenwart im Grunde kommuniziert hat, Social Media und so weiter, es hat eine große Rolle gespielt, aber alles sehr vage und leicht verdaulich, würde ich sagen. Wo landet denn jetzt hier Lanterns?
Es ist ein bisschen schwierig, also ich sehe schon sehr viel von Watchmen da drin, aber sie ist jetzt nicht so, Gegenwartsbezüge sind nicht so präsent, vielmehr, was sie halt macht, wie sie so eine epische Superheldengeschichte erzählt, aber nicht mit den Mitteln einer Superhelden-Serie, was ja bei Watchmen auch so ist. Weil der Fokus mehr auf den Charakteren und den Menschen liegt. So würde ich das beschreiben. Was ich noch erwähnen will, zwei Sachen noch. Womit ich nicht gerechnet hatte bei der Serie, sie ist auch teilweise überraschend witzig. Also es gibt, sie ist sehr humorvoll teilweise. Natürlich auch, wie sich die Charaktere aneinander reiben. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber es ist jetzt nicht so der Marvel-Humor, der so richtig platt ist teilweise, sondern schon echt so Situationskomik. Und ich habe sehr viel gelacht bei der Serie. Und die größte Überraschung, ohne jetzt zu spoilern, ist die Struktur der Serie, wie sie erzählt ist. Einerseits mit den zwei Zeitebenen, aber da kommen halt auch manche Folgen, die man gar nicht an einer Stelle erwarten würde, was mich sehr überrascht hat. Und dadurch bleibt sie sehr unberechenbar teilweise, dass ich denke, oh, und was passiert denn jetzt als nächstes?
Also dein Fazit zu Lanterns, 7 von 8 Folgen, also das Staffelfinale hast du noch nicht gesehen. Absolute Empfehlung auch für Menschen, die noch nie einen Superheldenfilm gesehen haben?
Ja, also es geht halt sehr in die Richtung so ein Mix aus True Detective und so Neo-Western-Vibes, sehr viel von Yellowstone. Also wenn es natürlich da irgendwie so einen Rinderbaron und Rancher gibt und überall sind Männer mit Cowboyhüten auf Pferden und Knarren unterwegs, ist das schon sehr Yellowstone-like. Ich habe sehr viel Reacher auch mit darin wiedererkannt, was ja auch so Selfmade-Ermittler, Ex-Militär, der in so eine rustikale Kleinstadt kommt und dort so langsam so eine Verschwörung aufdeckt. Das merkt man hier auch, vor allem so die Aaron Pierre-Figur, die schon so ein bisschen wie Reacher in Erscheinung tritt. Und natürlich so Watchmen. Also kann man sagen, wenn du Reacher und Watchmen magst, dann ist das vielleicht deine Serie.
Also würde ich sagen, schaut Lanterns, lautet das Fazit dieser Folge. Vielen Dank, Max, dass du dir das alles angeschaut hast und die Serie mitgebracht hast. Lanterns streamt aktuell bei HBO Max. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes.